Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und heute widmen wir uns mal wieder einem Streamingdienst, den die meisten von euch mit großer Sicherheit zu Hause haben. Manche bewusst, manche vielleicht auch eher beiläufig, weil sie gerne Versandkosten sparen. Die Rede ist natürlich von Prime Video, dem Streamingdienst von Amazon. Und nachdem wir letztens hier im Podcast schon auf die besten Netflix-Serien aller Zeiten geschaut haben, wollen wir heute auch mal auf die besten Amazon-Serien überhaupt schauen. Und dafür haben wir erneut die Moviepilot Schwarmintelligenz zu Rate gezogen und die 20 besten Serien von Amazon nach Bewertung der Moviepilot Community für euch herausgesucht. Ich bin der Max und hier im Podcast Cockpit sitzt meine liebe Co-Pilotin Andrea. Hallo.
Hallo Max, das Podcast Studio ist zum Glück ein klein bisschen größer wie so ein Cockpit.
Genau. Fliegen wir heute Gott durch Amazon Serien. Deinem Gefühl nach, schaust du mehr Netflix oder mehr Amazon Serien?
Boah, das ist so, ich streame beides sehr, sehr viel. Ich glaube im Moment, da ich Yellowstone nachhole, streame ich am meisten Paramount Plus.
Bei Paramount Plus oder bei Amazon?
Ach so, nee, siehst du, die ersten drei Staffeln habe ich jetzt bei Netflix geguckt. Aber deine Frage war ja eine andere. Ich glaube, es hält sich ziemlich die Waage tatsächlich, weil ich auch sehr oft Serien nachhole und dann tue ich das eher bei Amazon als bei Netflix. Hält sich die Waage, glaube ich, tatsächlich, ja.
Ich würde eher sagen, von meinem Gefühl wahrscheinlich eher Netflix, aber ich gucke halt auch sehr viel Amazon, was ich gekauft habe bei Amazon. Mhm. Das vermischt sich dann so mit dem eigenen Content von Amazon.
Bei Amazon gucke ich auf jeden Fall mehr Filme, dann leihe für 3,99, wie man das so macht.
Oder mal für 99 Cent, wenn sie im Angebot sind.
Du Fuchs, du.
Aber jetzt geht's erstmal um die besten Amazon-Serien und damit sage ich auf ins Streamgestöber. Ja, ganz so viele Originals wie Netflix hat Prime Video zwar nicht, aber trotzdem gibt es hunderte von Eigenproduktionen aus aller Welt. Seit mittlerweile 13 Jahren schon produziert Amazon eigene Serien. Zuerst unter dem Namen Amazon Instant Video, falls sich noch jemand erinnert. Amazon Video und mittlerweile Prime Video.
Instant Video klingt halt ein bisschen nach Nudeln. Aber die sind lecker, also warum nicht?
Vielleicht mal eine ganz kurze Geschichtsstunde. Los ging es am 19. April 2013, zwei Monate nach der Veröffentlichung der ersten richtigen Netflix-Originalserie House of Cards und am gleichen Tag wie die Veröffentlichung des zweiten Netflix-Originals Hemlock Grove. Deswegen habe ich von Amazon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen. Ich habe Hemlock Grove geguckt an dem Tag.
Horror Max.
Genau, an dem Tag gingen nämlich 14 Pilotfolgen bei Amazon an den Start, aus denen dann die ersten Originalserien Alpha House und Betas hervorgingen. Und das war der große Unterschied zu Netflix, denn Amazon hat vermeintlich demokratisch wählen lassen, welche Serien das Publikum tatsächlich sehen möchte. Bis 2017 war das, da hatte Amazon regelmäßig Pilot Seasons veranstaltet, also Pilotfolgen für potenzielle Serien veröffentlicht und dann das Publikum abstimmen lassen, was davon in Serie gehen sollte. Daraus entstanden dann unter anderem Serien wie Transparent, Man in High Castle, The Tick, Mozart in the Jungle und einige, die hier noch im Ranking auftauchen werden. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue oder dem hinterher traure, dass die Zombieland-Serie nie über einen Piloten hinausgekommen ist. Das wäre beinahe auch eine Amazon-Serie geworden. Aber ich vermisse diese Zeit eigentlich schon etwas. Das war ganz interessant.
War eine interessante Abwechslung auf jeden Fall.
Ja. Und seit 2018 geht Amazon eigentlich wie jeder andere Streamingdienst vor und entscheidet jetzt selbst, welche Serien geordert werden und was nicht. Wenn es nach mir ginge, würde es eine Stargate-Serie geben. Ich werde sie jetzt einfach jeden Podcast erwähnen, dass Amazon, was soll das, dass es keine Stargate-Serie gibt.
Bezos ist doch eh so großer Sci-Fi-Fan, deswegen hat er damals ja auch die Expanse übernommen. Ja. Dann kann er doch auch mal ruhig ein bisschen Stargate-Liebe verschenken.
Vielleicht ist er tricky und mochte kein Stargate.
Wozu haben diese Menschen so viel Geld, wenn es dann keine Stargate-Serie gibt?
Eindeutig. Vielleicht, um das Geld zu sparen für die Mass Effect-Serie. So, aber es gibt natürlich noch viele andere tolle Serien bei Amazon. Andrea, erklär doch einmal die Auswahl. Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir hier überhaupt für Serien ausgewählt? Warum?
Also, Max hat Folgendes gemacht.
Ich habe einfach mal 20, meine 20 Lieblingsserien genommen. Nein, haben wir nicht.
Wir haben, wie Max schon meinte, nach der Community-Meinung bei Muipilot geguckt. Wir haben alle Serien mit reingenommen, die über 50 Bewertungen haben. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die allermeisten Serien haben deutlich mehr Bewertungen. Es geht vielleicht darum, dass das ein oder andere Herzstück es auch noch hier in die Auswahl geschafft hat.
Und falls ihr euch dann fragt, wo ist denn Off Campus? Die hat noch zu wenige Bewertungen zum Stand dieses Podcasts. Die würde dann wahrscheinlich auch, die hat ja sehr gute Bewertungen bekommen, die würde wahrscheinlich auch in der Top 20
absoluter
landen.
Absoluter Young Adult Überflieger gerade Stand der Aufnahme hier bei Amazon. Und wir haben nur Originale genommen, also Originals, quasi von Amazon selbst produzierte Serien. Es fallen auch welche darunter, die Amazon übernommen hat. Da haben wir geguckt, dass mehr als mindestens die Hälfte von Amazon selber produziert wurde. Wir haben keine Dokus, keine Reality-Formate mit drin, weil das den Rahmen absolut sprengen würde.
Und sonst wäre Clarksons Farm auf der 1 bestimmt.
Ja, keiner will das. Deswegen.
Doch.
Doch. Warum hast du es dann gemacht, Max? Warum hast du es dann rausgenommen?
Nein, das wären sonst zu viele Fußball-Dokus dazwischen gewesen. Das wollte ich nicht.
Nee, genau. Wir gucken gerade schon genug WM. Nicht noch mehr Geld für die FIFA. Und das ist die Auswahl. Da ist eine sehr schöne, bunte Mischung aus kleinem, großem, vielen verschiedenen Genres zusammengekommen. Und ich freue mich jetzt, das vorzustellen.
Genau, die 20 Serien gehen wir jetzt gleich einmal der Reihe nach von Platz 20 bis Platz 1 durch. Und weil Seriengeschmäcker wie immer natürlich verschiedener nicht sein könnten, werden Andrea und ich dann zum Schluss nochmal schreien, unseren Senf dazugeben zu dem Ranking. Gehen wir damit d'accord? Welche Serien haben uns gefehlt?
Nein!
Das finden wir dann noch heraus später. Bevor wir jetzt aber uns auf das Ranking stürzen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Andrea, jetzt geht's aber ans Eingemachte mit Platz 20 der besten Amazon-Serien aller Zeiten. Welche ist das auf Platz 20?
Du hast sie schon genannt. Es ist Transparent. Eine der ersten auch. Kannst du mir nochmal das Jahr sagen, in dem die Amazon-Serien starteten? Du hast es vorhin gerade gesagt. Diese Serie ist nämlich von 2014.
Ja, genau. 2013 kamen die ersten Piloten. Dann wahrscheinlich war das so die zweite.
Das war so, ich glaube, genau. Ich glaube, Transparent war das so die erste richtig erfolgreiche, durchschlagende Amazon-Serie. Mhm. Ist eine queere Dramedy. Es gab 4 Staffeln und dann noch einen Abschlussfilm. Also lief von 2014 bis 2019. Und also die allermeisten Serienfans haben wahrscheinlich schon mal was gehört von Transparent. Es geht um ein jüdisches Familienoberhaupt, das sich als Transfrau outet, gespielt von Jeffrey Tambor. Und er spielt die wundervolle Maura. Und in der Serie geht es vor allem darum, wie sie und ihre sehr egoistischen Kinder, anders kann man es nicht sagen, mit dieser Umstellung klarkommen. Also für Maura ist es endlich das Ausleben von dem, was und wer sie ist. Und die Kinder brauchen da aber einige Zeit, um da irgendwie ihren eigenen Umgang damit zu finden. Ganz wunderbar gespielt von Amy Landecker, J2+ und Gabby Hoffman. Genau, die Serie steht mittlerweile einem nicht mehr so guten Licht, da Hauptdarsteller Jeffrey Tambor die Serie ich weiß gar nicht mehr, ob er sie verlassen hat vor dem Ende. Auf jeden Fall gab's, er hat sie verlassen noch vor dem Ende. Mhm. Genau, er wurde ja dann gefeuert, war selber sehr enttäuscht darüber. Aber Amazon hat ihn gefeuert, weil es Vorwürfe der Übergriffe und sexuellen Übergriffe gab gegen Jeffrey Tambor. Insofern ist es mit dem Abschluss von Transparent ein bisschen schwierig.
Deswegen gab es nur noch diesen einen Film statt einer ganzen Staffel.
Das ist halt insofern extrem schade, weil die Serie an sich war halt absolut bahnbrechend für Trans-Repräsentation. Und auch wenn Jeffrey Tambor selber kein Trans-Mensch ist, gab es auch wundervolle Auftritte von Trans-Personen in der Serie. Und es war so perfekt ausbalanciert zwischen so bittersüßem Humor und viel aufbauenden Momenten. Ich fand es damals ganz doll. Ich glaube, ich habe 3 Staffeln geguckt, bin dann aber auch nie zum Ende gekommen.
Ich habe, glaube ich, auch nur die erste Staffel damals geguckt. Irgendwie.
Hat dich nicht so extrem ergriffen?
Nicht gehuckt irgendwie anscheinend, weiß ich auch nicht. Also zu Ende habe ich es nicht geguckt.
Es hatte auch so eine ganz bestimmte Art von Humor. Man musste sich halt drauf einlassen können, auf diese eigensinnigen Charaktere. Maura hat das Ganze natürlich getragen, aber es hat natürlich auch sehr angeeckt mit diesen egozentrischen Kinderfiguren.
So, dann gehen wir weiter zu Platz 19. Den darfst du auch nochmal vorstellen. Ja, den hast du ja reingesneakt.
Ja, zu dem habe ich nicht so viel zu sagen. Die habe ich nämlich selber nicht gesehen, auch wenn ich den Hauptdarsteller sehr gerne mag. Giovanni Ribisi, eindeutig einer der besten Namen. 3 Staffeln. Sneaky Pete heißt die Serie. Und sie lief von 2017 bis 2019. Wurde abgesetzt nach Staffel 3, hat aber trotzdem im Nachhinein sieht es trotzdem wie ein runder Abschluss aus. Und es ist so eine Crime-Comedy-Thriller, geht um einen Trickbetrüger, der die Identität von seinem Zen-Genossen annimmt und sich dann bei einer ahnungslosen Familie einnistet. Von und mit Bryan Cranston, dem Herrn aus Breaking Bad.
Dem Herrn aus Breaking Bad.
Und Malcolm mittendrin. Sehr wendungsreicher Krimi. Also lohnt sich auf jeden Fall für Freunde von Krimis mit viel Twists und auch Humor.
Laut der Moviepilot-Community.
Ganz genau.
Wir übernehmen keine Verantwortung. Dann mache ich weiter.
Yes.
Mit Platz 18. Mit einer 7,48, also eine 7,5. Die Discounter. Eine deutsche Mockumentary mit reichlich Cringe-Humor. Insgesamt 4 Staffeln. Und es ist die einzige deutsche Serie in diesem Ranking. Und was bedeutet das? Mockumentary, also in der Serie begleitet quasi ein Kamerateam, so wie bei The Office, die Belegschaft eines in diesem Fall Supermarkts in Hamburg, aka Feinkost Kolinski in Altona, die aber alles, also diese Belegschaft tut gerne alles andere, außer zu arbeiten. Und daraus, dass es die einzige deutsche Amazon-Serie in diesem Ranking ist, da könnt ihr euer eigenes Fazit draus ziehen. aber den Bewertungen nach ist es die beste deutsche Amazon-Serie. Ich muss sogar trotzdem zugeben, ich habe viel gelacht, ich habe mich viel geschämt, es ist sehr viel Fremdscham-Humor. Aber nach 2 Staffeln war eigentlich für mich so die Luft raus. Ich habe es komplett gesehen, die Serie, aber der Gag war irgendwie durch irgendwann. aber meine Schwester und meine Mama und ich haben auf jeden Fall viel über diese Serie gesprochen und uns amüsiert über die Serie.
Ich habe so viel Gutes über die Discounter gehört. Viele Leute in meinem Umfeld schauen das, beziehungsweise haben das geschaut. Es steht schon lange auf meiner Watchlist und ich mag eigentlich deutsche Serien, aber mit deutschem Cringe, das ist nochmal so eine extra Hürde, die muss ich erst nehmen.
Das ist wie Stromberg, nur noch derber. Mhm. Deswegen hast du eine andere Serie mit weniger Cringe-Humor wahrscheinlich.
Auch ein
auf Platz
bisschen
17.
Cringe. Ja. Auch ein bisschen cringe tatsächlich, aber nicht ganz so viel definitiv. 2 Staffeln, eine wundervolle queere Dramedy. One Mississippi heißt sie und sie ist relativ unbekannt. Es geht um eine krebskranke Radiomoderatorin. Gespielt von Tig Notaro. Tig Notaro ist ja sowieso einer meiner Lieblingsmenschen auf dem ganzen Planeten. Viele kennen sie vielleicht als Reno in den neueren Star Trek-Serien. Mhm. Da hatte sie so ihren mainstreamigsten Auftritt, glaube ich. wiederkehrenden Auftritt. Und in der Serie, sie ist so semi-autobiografisch tatsächlich. Da geht es darum, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter in ihre Heimatstadt zurückkehrt und sich so mit ihrer Familie auseinandersetzen muss, mit ihrem Trauma, mit ihrer Trauer. Und ist sehr schonungslos, sehr ehrlich. Was ich daran auch sehr schön finde, ist, dass ihre tatsächliche Partnerin spielt auch in der Serie ihre Partnerin. Also es ist wirklich so ganz viel von ihrem echten Leben mit drin. Und es ist unglaublich, also das klingt jetzt alles irgendwie sehr traurig und sentimental, aber es ist auch unfassbar witzig. So eine Serie, wo du gar nicht fassen kannst, mit was für einem trockenen Humor dir da gerade irgendwas serviert wurde und du halt von der Couch fliegst. Das ist halt Tig Notaro, die trockener Humor in Person. Ganz, ganz große Empfehlung für dieses kleine Juwel. One Mississippi gab 2 Staffeln, ist auch sehr schnell durchgeguckt.
Da gehen wir weiter. Platz 16. Es gibt sie tatsächlich, Serien, die Max nicht gesehen hat. Red Oaks.
Und ich auch nicht.
Wir beide haben sie nicht gesehen. Red Oaks mit einer 4,7, dann wäre sie richtig schlecht. Auch eine 7,5. genau, 3 Staffeln von 2014 bis 2017 lief sie. Ich glaube, ich habe irgendwann mal die erste Folge gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Vielleicht war es auch nur ein Trailer. Aber ich glaube, ich habe den Piloten damals gesehen, weil das auch aus dieser Pilotseason raus entstanden ist, die Serie.
Geht's da um Bäume? Um Eichen?
Es geht nicht um rote Eichen. es geht um Coming of Age und Sex-Comedy. Und es geht um die Erlebnisse des Studenten David, der in den 1980er Jahren einen Ferienjob in dem Country Club Red Oaks in New Jersey ausführt. Unter anderem produziert von David Gordon Green und Steven Soderbergh. Klingt interessant.
Oh. Ja.
Und viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Deswegen gehen wir weiter.
Deswegen gehen wir weiter zu noch einer Serie, die wir beide nicht gesehen haben. Was ist denn hier los, Max? Wir schimpfen uns.
Und da bin ich fassungslos, dass du die nicht gesehen hast.
Wir schimpfen uns hier Serienexperten und haben eine der Dad-Cinema-Serien schlechthin nicht geguckt, obwohl ich die ja alle gucke. Goliath mit Billy Bob Thornton. Also eigentlich, da haben wir schon mal einen Grund, warum man die Serie gucken sollte.
Ich hatte kurz im Kopf Billy Bobby Brown. Den gibt's nicht. Billy Bob Thornton.
Millie Bobby Brown als tiefgefallene, alkoholkranke Anwältin wäre aber auch mal eine Ansage. Nee, es ist tatsächlich Billy Bob Thornton. Und er spielt einen tiefgefallenen, alkoholkranken Anwalt, der sich mit einer gigantischen, korrupten Kanzlei anlegt, die er dazu mal selbst gegründet hat. Es ist ein Justiz-Thriller, hat 4 Staffeln, wurde danach abgesetzt, hat aber trotzdem einen runden Schluss gefunden, weil sie das vorher schon wussten, dass es abgesetzt wird. Und es ist von einem absoluten Anwaltsserien-Mastermind, nämlich David E. Kelly, gemeinsam mit Jonathan Shapiro. Mhm. David E. Kelly, der sowas wie Ally McBeal zum Beispiel gemacht hat,
und
kennen wir alle.
Und jetzt gerade auch die Netflix-Serie The Lincoln Lawyer.
Ja, so toll. Die habe ich wirklich geliebt, die ja jetzt auch leider zu einem Abschluss kommen wird. Und das heißt deswegen Goliath, weil es halt nicht Billy Bob Thornton heißt Goliath, wie ich immer dachte. Ich dachte, das wäre wie Bosch, wo die Hauptfigur Bosch heißt. Habe auch immer miteinander verwechselt, die 2 Serien früher. Nee, es ist so ein David gegen Goliath-Szenario. Und vor allem Thornton als Antiheld wurde immer gelobt. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu einer Serie, über die Max und Esther hier im Podcast schon viele gute Worte verloren haben.
Oh ja, Platz 14.
Oh ja.
Daisy Jones and the Six, eine Miniserie aus dem Jahr 2023 bei Moviepilot mit einer 7,6 bewertet. Und den Titel habt ihr schon öfter gehört hier im Streamgestöber. Esther und ich sind große Fans. Andrea konnten wir leider nicht überzeugen.
Ich habe zur Mitte abgebrochen, weil es mir ein bisschen zu dramatisch war.
Oh.
Und mich die Musik nicht so abgeholt hat, wie ihr es versprochen habt, Max.
Ach, Mann. Aber wir haben auf jeden Fall viele Zuschriften bekommen in den letzten Jahren seitdem von ZuhörerInnen, die uns gedankt haben für den Tipp, dass sie die Serie entdecken konnten. Deshalb, ich finde, es ist ein Must-See. Es sind 10 Folgen insgesamt. Es ist eine Adaption eines Romans von Taylor Jenkins Reid, inspiriert von der Trennung der Band Fleetwood Mac. Und auch hier geht es um den kometenhaften Aufstieg einer Rockband in den 70ern und all das Behind-the-Scenes-Drama. Das ist viel Drama, das schließlich zu ihrer plötzlichen Trennung führte. Ein ganz toller Cast rund um Riley Keough, Sam Claflin, Camilla Morone, die ja auch jetzt in der Netflix-Serie Something Very Bad Is Going to Happen zuletzt zu sehen war. Mich hat die Serie total begeistert. Also es wirkt so, als wäre es ein gutes Biopic einer echten Band. Ist sie aber nicht.
Ja, das stimmt.
Und es gibt viele Songs, die Andrea nicht mag, aber Max hat das Album Aurora rauf und runter gehört.
Das ist so schön für dich, Max.
Genau, wir freuen uns für Max. So, und dann, weil es musikalisch geht es jetzt weiter, auf Platz 13 mit einer auch 7,6 und zwar die Serie Hespin Hotel. Es ist die zweitjüngste Serie im Ranking hier. Die läuft seit 2024, bisher in 2 Staffeln. Und es ist eine Animationsserie für Erwachsene mit derben Humor, höllischer Fantasy, sehr viel Queerness und Musical-Einlagen noch und nöcher. Und es geht um Charlie Morningstar, die Tochter Lucifers, die ein Hotel führt, in dem sie Sünder rehabilitieren möchte, sodass diese in den Himmel kommen können. Und dabei geraten sie und ihre Crew dann immer in chaotischere Situationen und in einen epischen Konflikt zwischen den Mächten des Himmels und der Hölle. So ganz knapp heruntergebrochen. Erschaffen wurde die Serie von Vivienne Medrano. Ursprünglich als Pilotfolge bei YouTube veröffentlicht, wurde dort millionenfach geschaut, war lange Zeit auch einer der meistgeschauten Animationspiloten bei YouTube, bis dann der Digital Circus kam und alles niedergebrannt hat. Und dann kam A24 ins Boot, mit ins Boot und hat die daraus eine Serie mitproduziert, die dann bei Amazon gelandet ist. Auf jeden Fall hat die Serie eine leidenschaftliche Fangemeinde, deshalb wurde sie auch von Amazon schon bis Staffel 5 verlängert. Die dann auch die letzte sein wird. Aber wir warten jetzt noch gespannt auf Staffel 3. Genau, und es gibt bei Amazon auch das fantastische Spin-off Hell of a Boss. Das spielt so im gleichen Universum, auch in der Hölle. Und es wird auch viel gesungen. Auf jeden Fall viele tolle, ich kann es auch sehr empfehlen, die im Original zu hören, weil dann viele tolle Broadway-Stars auch dabei sind. Aber die haben auch alle Songs auf Deutsch übersetzt, wenn man es in der Synchro gucken möchte.
Das finde ich wirklich tollen Service. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber es steht ganz weit oben auf meiner Watchlist.
Ja, sonst kommen Mario und ich immer mit Fackeln und Mistgabeln an, bis Andrea die Serie schaut.
Ja, Mario, der mir hier im Büro gegenüber sitzt, der wirft mir auch immer so Blicke zu, ob ich denn jetzt schon geguckt habe.
Hast du denn jetzt schon Hespin Hotel geguckt?
Noch nicht.
Gut, dann machen wir weiter mit Platz 12.
Mit Platz 12, mit einer Serie, die ich persönlich nicht so spannend finde wie Hespin Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen. Max und ich haben sie auch nicht gesehen. Und ganz ehrlich, ich wusste nicht von der Existenz dieser Serie bis zu diesem Podcast, glaube ich, die einzige, von der ich noch nie gehört hatte.
Ja.
Ist auch die einzige, nicht die einzige, aber es ist ein britischer historischer Krimi. Ich gucke fast nie Historienserien. Vielleicht deswegen. Spielt London 1889 und nennt sich Ripper Street. Kann man sich schon denken, worum es geht. Es geht so um Jack the Ripper-Morde, aber aus der Sicht von dem Inspektor Reed, gespielt von Matthew McFadden, der ermittelt. Jack the Ripper hat schon ein paar Leute umgebracht und jetzt geht es darum, dass er wieder anfängt, mehr umzubringen im berüchtigten East End in London. Ja, und der Herr Inspektor will wieder Ordnung schaffen. Es geht aber nicht nur um Jack the Ripper, geht um viele andere Dinge dann auch, weil es gab insgesamt 5 Staffeln. Ab Staffel 3 wurde es von Amazon wiederbelebt und die Serie ging schon 2012 los bis 2016. Vielleicht deswegen auch der Grund, warum ich nicht so viel davon mitbekommen habe. Da liefen
ursprünglich
spannendere
BBC,
Dinge.
Oder?
BBC.
Ja?
Von der BBC, mit BBC America gemeinsam, hatte ich gelesen. Und wurde gelobt für die düstere, authentische Kulisse und die packende Detektivarbeit. Spielt viel auch in Bordellen. Prostitution, großes Thema natürlich, weil das ja, glaube ich, vor allem die Opfer waren von Jack the Ripper. Und ja, Matthew McFadden, ich muss einfach immer nur an Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil denken. Er hat bestimmt auch andere tolle Sachen gemacht. Das hier zum Beispiel, Ripper Street.
Das kann ich nicht so stehen lassen, deswegen sage ich an dann. Das ist nämlich Platz 11. Das war eine blöde Überleitung. Genau. Und dann ist die Serie, die auf Platz 11 steht, mit einer 7,7. Zwei Staffeln, lief von 2019 bis 2022. Und es ist schon gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir hier im Podcast über die Serie gesprochen haben. Wahrscheinlich 2022 das letzte Mal. Es ist schon 4 Jahre her. Es ist eine virtuose Animationsserie von BoJack Horseman-Schöpfer Raphael Bob Waksberg mit Rosa Salazar und Bob Odenkirk, da haben wir ihn schon wieder. Also. Bob Odenkirk, auch bekannt aus dem Breaking Bad-Universum. Better Call Saul.
Better Call Saul.
Genau, und das Besondere an der Serie, die wurde so aus einem Mix aus Motion Capture und Rotoskopie erstellt. Heißt, die echten Schauspieler wurden gefilmt und die Animationen dann darüber gelegt. Und die Story dreht sich um eine Frau namens Alma, die nach einem Autounfall die Gabe entwickelt, durch die Zeit zu springen, wobei sie dann unter anderem den Tod ihres Vaters vor über 20 Jahren aufzuklären versucht. Bob Odenkirk ist der tote Papa, den sie versucht, nicht mehr sterben zu lassen. Genau. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die Serie gesehen habe, aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben sind, sind so diese sehr abgefahrenen animierten Bilder, wenn sie durch Raum und Zeit irgendwie fällt und springt.
Ja, ich habe sie absolut außergewöhnlich in Erinnerung. Ich habe die auch geguckt damals. Mochte auch die beiden Hauptdarstellenden extrem gerne. Das war auch sehr bewegende Serie, finde ich. Mhm. Weil sie auch so eine Gratwanderung gemacht hat zwischen, oh Gott, werde ich verrückt und boah, bin ich hier gerade wirklich irgendwie zwischen Zeit und Raum. Fand ich absolut, absolut krass.
Ja.
Bleibt in Erinnerung.
Genau, das war Platz 11 und jetzt gehen wir in die Top 10. Eine weitere Serie aus der Kategorie. Max hat sie nie gesehen, aber sie scheint wirklich sehr gut zu sein. Das ist die 10 beste Amazon-Serie überhaupt. Auf Platz 10 ist Patriot mit einer 7,7. Zwei Staffeln gibt es davon, lief von 2017 bis 2018. Und falls ihr wie ich noch nie davon gehört habt, Patriot ist eine Dramedy-Serie mit Michael Dorman, den kenne ich aber, vor allem als Astronaut Gordo Stevens aus For All Mankind.
We love him.
Ja, und hier spielt er einen Geheimdienstagenten und depressiven Folksänger, wenn ich das richtig verstanden habe, namens John Tavner, der für eine heikle Mission eine Tarnidentität annimmt und sich bei einem Rohrleitungsunternehmen einschleust. Es klingt weird, es ist als Dark Comedy auch gekennzeichnet. Genau, es ist der gleiche Serienschöpfer, der auch dieses Jahr die HBO-Serie DTF St. Louis gemacht hat. Die mochte ich aber nicht so. Deswegen ist jetzt auch meine Vorfreude auf Patriot nicht so hoch. Aber so eine schwarzhumorige Agentenserie, das schreit ja eigentlich förmlich nach einer Serie für Andrea.
Na, schwarzhumorig ist tatsächlich eigentlich nix so für mich so richtig. Ich mag eher mehr die viel zu bierernsten Sachen, wo man dann
ernste
so
Agenten,
hintenrum drüber lachen kann.
Die ihr Land lieben.
I love my country! Wie Gabriel Basso es geschrien hat in The Night Agent. Darüber kann ich dann gut lachen. Ich habe damals den Piloten von Patriot gesehen und mochte den sehr gerne. Hab aber aus irgendeinem Grund dann nicht weitergeguckt, weil wahrscheinlich sehr viele andere Serien auch rauskamen 2017. Fand das ziemlich gut gemacht. Vor allem kam das auch irgendwie zu einer Zeit, wo die USA immer mehr und mehr in Verruf geriet, 2017. Kann jeder selber nachgucken, was da alles so passiert ist in dem Jahr. Und kam zu einer guten Zeit raus, die Serie, quasi über diesen vermeintlichen Patrioten, der da irgendwie in so einen Schlamassel reingezogen wird und selber eigentlich gar nicht klarkommt mit seinem Leben.
Das ist Patriot, Platz 10. Und jetzt kommt Platz 9. Die habe ich aber wirklich gesehen.
Jetzt kommen wir zu einer Serie, über die Max und ich wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen könnten.
Die,
ne?
Es ist noch nicht die beste Animationsserie. Kommt noch, es ist die zweitbeste Animationsserie.
Ja, tatsächlich. Die Animation going strong hier bei der Muipilo Community. Muss man auch mal lobend hervorheben. So, wir sind hier auch sehr animationsliebend. The Legend of Vox Machina, Platz 9, mit einer 7,8. Die Serie existiert seit 2022. Es ist Animation für Erwachsene. Wir haben auch nur Animationsserien für Erwachsene hier mit im, das ist, ja. Und es geht um eine feierwütige Loser-Söldnertruppe, nenne ich es jetzt mal, in einer ziemlich geilen Fantasy-Welt. Das sind dann so, keine Ahnung, 22:30, eine Druidin, Bade und was auch immer alles dabei in dieser Truppe.
Alles Dungeons and Dragons angelehnt, glaube ich.
Genau, alles angelehnt an Dungeons and Dragons, also sehr klassische Fantasy, sage ich mal, mit sehr viel Archetypen, die man aus vielen anderen Fantasy-Produktionen kennt. Und es ist von Critical Role. Viele Fantasy-Fans und Dungeons and Dragons-Fans vor allem werden Critical Role kennen. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren US-amerikanischen SynchronsprecherInnen, die angefangen haben in einer Webserie ihre eigenen Dungeons and Dragons bzw. Pen and Paper Kampagnen zu filmen, zu streamen. Und daraus ist dann, sind tatsächlich mittlerweile schon zwei Amazon-Serien, Amazon-Animationsserien entstanden, die quasi.
Ich glaube, die sind in ihrer dritten Kampagne gerade. Vielleicht gibt es da noch eine dritte Amazon-Serie irgendwann.
Ja, das wär super. Genau, die ersten beiden haben schon eine Verfilmung erfahren. Und genau, The Legend of Vox Machina war die erste davon. Absolut packende Fantasy-Story, tolle Charaktere, sehr, sehr derber Humor. Das macht das Ganze auf jeden Fall aus. Und auch, dass die Leute natürlich die Figuren dann selber auch sprechen, das gibt dem Ganzen so einen ganz besonderen Charme. Die zweite Serie, Mighty Nein, wäre auch hier mit dabei, noch weiter vorne, aber hat noch zu wenig Bewertungen von euch.
Die finde ich persönlich noch besser, weil sie noch ernster ist und
noch epischer.
Hat so ein epischeres Gefühl, ja.
Da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz Legend of Vox Machina auch ganz, ganz toll für alle Animationsfans, Fantasyfans. Guckt.
Gucke ich gerade, die vierte Staffel läuft gerade.
Läuft gerade, genau.
Und dann kommt noch
kommt auch noch
eine fünfte, die dann die letzte aber auch ist.
Ja, passt auch, finde ich eine runde Sache.
So, dann Platz 8. Jetzt wird rebelliert. Good Girls Revolt mit einer 7,8. Eine Serie aus dem Jahr 2016, ist schon 10 Jahre her. Und wie bei dir vorhin, von deren Existenz habe ich bis zur Recherche für diesen Podcast nie was mitbekommen. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie nach einer Staffel direkt wieder abgesetzt wurde, die Serie. Mittlerweile habe ich die erste Folge jetzt geguckt. Aber was ist Good Girls Revolt? Fragt ihr euch jetzt bestimmt, so wie ich mich vor ein paar Wochen. Es ist eine Dramaserie im Jahr 1969 und folgt den Erlebnissen einer Gruppe junger Frauen, die für die Zeitschrift News of the Week arbeiten. Und die Frauen in der Redaktion, die besetzen zu dieser Zeit halt nur niedrigere Positionen als Researcher, während die Männer die echten News schreiben.
Männers,
genau. Rauchen und News schreiben. So. Das ist der Redaktionsalltag da. Und wie der Titel schon verrät, lassen sich die weiblichen Hauptfiguren das weniger gefallen und streben nach mehr Anerkennung und Gleichberechtigung. Und das hat große Auswirkungen auf ihre privaten und beruflichen Leben. So viel dazu. Insgesamt sind es 10 Folgen, aber halt leider abgesetzt. Trotz eines sehr spannenden Casts mit Namen wie Anna Camp spielt mit, Hunter Parrish, mein Crush aus der Serie Weeds, der spielt auch mit, und Jim Belushi. What?
Hallo?
Ja.
Wow.
War ich überrascht, als ich den da plötzlich gesehen habe in der ersten Folge.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich hatte die Serie damals auf dem Schirm, weil ich es einfach super spannend fand, als sie da Mitte der 10er-Jahre rauskam. Vom Thema her, aber nachdem sie dann abgesetzt wurde, habe ich auch gar nicht mehr reingeguckt.
Habe jetzt auch Angst, weiterzugucken, weil ich nicht weiß, ob sie offen. Ich glaube, sie endet offen ohne richtigen Abschluss.
Aber die guten Bewertungen, die sprechen ja für sich. Vielleicht sollte man trotzdem mal reinschauen.
Aber es gibt noch 7 Serien, die noch besser sind.
Allerdings. Und wir machen gleich weiter mit Platz 7 einer Serie, die ungefähr 7 Spin-offs hat schon. Die habe ich gesehen und fällt auch wirklich komplett zu 100% perfekt unter den Umbrella-Term Dead Cinema, wie wir es immer nennen. Nicht totes Kino, sondern Papa-Kino. Die Serie heißt Bosch und sie hat eine 7,88, also eigentlich eine 7,9 schon bei Movie Pilot, auch über 1000 Bewertungen. Es ist aussagekräftig. Die Originalserie Bosch lief von 2014 bis 2021. Hier ist ein Fehler in deinen Notizen, Max. 2014 bis 2021. Ich habe alle 7 Staffeln gesehen. Ich habe auch das Sequel gesehen, Bosch Legacy. Und ich habe auch das Spin-off gesehen, Ballard, das ich persönlich genauso gut fand. Die Bewertungen spiegeln das nicht wider, aber ich fand es wirklich genauso gut wie alles andere auch mit einer weiblichen Hauptfigur und einer sehr weiblichen Thematik auch.
Und trotzdem auch Titus Welliver. Der Boss spielt ja auch
mit. Titus Welliver spielt auch mit, hat aber nur Gastauftritte, tolle Gastauftritte. Ja, worum geht's denn in Bosch? Es ist so ein Neo-Noir-Polizeidrama. Es ist, wenn man so Filme wie, keine Ahnung, Heat oder so mag, dann sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Es geht um einen Ermittler vom LAPD, der heißt Bosch, der wird gespielt von Titus Welliver und er jagt Mörder in Los Angeles. Und, was natürlich auch dazugehört bei einer guten Geschichte, er steht auch selber vor Gericht wegen eines tödlichen Vorfalls. Das Ganze ist geschrieben von Michael Connelly, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Der hat zum Beispiel auch The Lincoln Lawyer geschrieben.
In den Büchern sind die sogar Brüder, Bosch und der Lincoln Lawyer.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Ja, deswegen die Rolle, die jetzt Kobe Smulders in The Lincoln Lawyer spielt, ist eigentlich quasi, wäre Bosch gewesen.
Ihr habt es nicht gesehen, aber mein Kopf ist hier, mein Gesicht ist komplett entgleist.
Deswegen gibt es so einzelne Bosch-Bücher, aber es gibt halt auch immer so Crossover-Bücher, wo dann Bosch und
ja.
Mickey Holler zusammen.
Das ist ja fantastisch, da muss ich vielleicht leider auch noch die Bücher lesen. Das Tolle an der Serie ist, wie unglaublich atmosphärisch L.A. inszeniert wird. Also L.A. wirkt wirklich fast wie ein eigener Charakter. Und was ich auch mochte dran, ist ein sehr ungeschönter, teilweise auch langweiliger Polizeialltag, der da porträtiert wird, was sie halt alles so zu tun haben, um da mal voranzukommen. Und das halt, viele sitzen halt dann einfach nur so im Büro rum und telefonieren und Bosch ist dann immer der, lass uns doch mal an Türen klopfen, lass uns mal hier rausgehen und aufstehen und was machen. Das macht irgendwie Bock. Und es kommen noch zwei Prequels offenbar, Start of Watch und Cameron Monaghan.
Nee, Cameron Monaghan spielt die Hauptrolle.
Nein, ich dachte, es kommen zwei verschiedene Prequels.
Nein,
das ist nur eines.
Cameron Monaghan ist ein Mensch.
Mist, wie schade. Na gut, aber eigentlich wollte ich sowieso gerade sagen, auf die beiden Prequels habe ich nicht so Bock. Insofern ist es nur ein Prequel und ich habe nie so Bock drauf.
Aber auf Cameron Monaghan hätte ich Bock.
Ich persönlich hätte gerne sehr bald Nachschub zu Ballard, was ich ganz toll finde.
Da kommt jetzt auch bald eine zweite Staffel.
Und sehr lobend hervorheben möchte ich auch die Schauspielerin Madison Lintz, die Boschs Tochter spielt in allen Staffeln und dem Sequel. Und auch ihre Rolle wird auch immer wichtiger und wichtiger. Die haben wir gesehen in The Walking Dead.
Ich wollte sagen, ist sie mit der Linz, mit den Linz-Geschwistern
verwandt?
Das ist
eine der drei Linz-Geschwister, die alle in The Walking Dead waren.
Dann war sie Sophia?
Sie war Sophia, genau.
Ja.
Ja, so ist es. Das ist Bosch. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Max, du hast nicht bei Bosch reingeguckt, oder?
Noch nicht, aber vielleicht werde ich das Prequel gucken.
Ich wollte gerade sagen, du weißt aber mehr als ich über das Prequel.
Ginger Representation. Cameron Monaghan.
Das eine Prequel, das doch nicht zwei Prequels sind. Es hätte mich auch echt nicht gewundert, wenn direkt zwei Prequels in Auftrag gegeben worden wären. So erfolgreich gewesen für Amazon, die Serie. Ja.
Schade, dass es da kein Crossover gibt mit The Lincoln Lawyer.
Ja, das wäre super gewesen.
Ist nicht mehr möglich.
Nee, beides wirklich sehr gute Serien. Lincoln Lawyer bei Netflix.
Wir empfehlen jetzt einfach jedes Mal The Lincoln Lawyer noch. Und falls ihr die nächste Serie mochtet.
Okay, bei der nächsten Serie finde ich keinen Übergang zu Lincoln Lawyer, befürchte ich. Aber wir, soll ich weitergehen zu Platz 6, Max?
Ja. Wo fahren keine Autos mehr über die Straßen von L.A.?
In der Postapokalypse.
Genau.
Und zwar, ihr ahnt es schon, Postapokalypse, Amazon. Ja, wir sind jetzt bei Fallout angekommen. Ist auf Platz 6 der laut euch besten Amazon-Serien überhaupt.
Und die läuft noch.
Und sie läuft noch, kamen zwei Staffeln, folgt die dritte. Die zweite lief gerade, das heißt, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis die dritte kommt. Hat eine sehr hohe 7,9 bei Mui Pilot, bei fast 1500 Bewertungen. Seit 2024 läuft das Ganze und viele Fans wissen es natürlich, Fallout ist eine Videospielverfilmung. Es geht von der gleichnamigen Videospiel, Sci-Fi-Videospielreihe und im Kern geht es um eine naive Bunkerbewohnerin, die zum ersten Mal in die Oberfläche kommt, weil ihr Fuddy verschwindet, der vielleicht das ein oder andere Geheimnis hat, von dem sie nichts wusste.
Wenn mein Vater Kyle MacLachlan wäre, würde ich auch für ihn durch die Postapokalypse nach ihm suchen.
Kyle MacLachlan ist auch tatsächlich für mich immer ein Grund einzuschalten. Ich liebe diesen Typen wirklich, ist einer meiner Lieblingsschauspieler aller Zeiten. auch so von seinem Auftreten her außerhalb von Serien und Filmen. Und das Tolle an der Serie ist, sie trifft auf jeden Fall perfekt diesen derben, witzigen Ton der Spiele, gibt dem Ganzen aber auch einen sehr schönen Unterbau, was so das Worldbuilding und die ganze Welt betrifft. Das wird alles schön eingeflochten. Sie sieht auch sehr hochwertig aus, finde ich.
Ja.
Und hat ein wundervolles Casting. Ella Purnell spielt diese Bunkerbewohnerin.
Mit diesen großen Augen.
Ja,
diese
wirklich.
Diese unschuldigen Augen. Und dann wird sie halt immer mit Blut bespritzt und muss da sonst sich was anschauen, was wie abgeäfft diese Postapokalypse ist an der Oberwelt.
Ja, aber gleichzeitig ist das so toll, weil sie so sehr so überraschend resilient ist, obwohl sie halt so ein Naivling ist, der nie irgendwas Schlechtes erlebt hat in ihrem Leben, beschützt im Bunker.
Und durch sie ist das fast so eine Coming-of-Age-Serie. Mhm. Sie wächst halt mit dieser abgefuckten Postapokalypse.
Ja. Hervorzuheben ist auf jeden Fall auch Walton Goggins als Ghoul, der Typ ohne Nase. Habt ihr bestimmt schon mal auf Bildern gesehen, auch wenn ihr die Serie nicht guckt.
Es gibt ihn auch mit Nase in der Serie.
Ja, und es gibt ihn nicht auch in Walking Dead? Da hat er eine Nase.
Justified.
Stimmt, weil wir gerade von Walking Dead geredet haben. Ja, Fallout, ich habe die erste Staffel gesehen bisher. Das ist so eine Serie, da muss ich so ein bisschen in Stimmung sein für, weil sie auch sehr, ich will nicht sagen pubertären Humor hat, aber es ist schon so ein bisschen so, ist mir manchmal ein bisschen so zu edgy FSK 18. So.
Das finde ich, hat sie in der zweiten Staffel besser hingekommen. Ist nicht mehr so albermäßig.
Okay. Na dann, ist das ein Argument für mich?
Vielleicht sage ich das jetzt auch nur, damit du die zweite Staffel guckst.
Jetzt weiß ich nicht,
es
was
gibt auf jeden
soll.
Fall sehr viel mehr Kyle MacLachlan in der zweiten Staffel. Und
wirklich?
Wenn das kein Argument ist, ja.
Ich melde mich gleich krank und fange an zu gucken.
Gut.
Geh nach Hause, fange an zu gucken. Super. Danke.
Viele Szenen mit Kyle MacLachlan und Ella Purnell.
Juhu.
So, dann machen wir weiter mit Platz 5, The Marvelous Mrs. Maisel, mit einer 7,98, also eine 8,0 eigentlich. Lief von 2017 bis 2024, 5 Staffeln lang, und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute in meinem Umfeld diese Serie kennen oder zu schätzen wissen wie ich. Immerhin ist sie von Amy Sherman-Palladino, der Schöpferin von Gilmore Girls, die Schöpferin viel zu schneller Dialoge. Und die haben wir auch hier. Unglaubliche Dialoggefechte.
Eine Drehbuchgöttin.
Genau. Und worum geht es? Die Geschichte spielt in den späten 50ern und frühen 60er Jahren dann später und folgt der New Yorker Ehefrau und Mutter Miriam Maisel, die von ihrem Ehemann verlassen wird und ihr Talent für Stand-up-Comedy entdeckt. Und für mich eine ganz fantastische Comedy-Serie voller schräger, neurotischer Figuren, wie man sie auch aus Gilmore Girls kennen würde, und viele rasante Ping-Pong-Dialoge. Ich mag diese Dynamik einfach, wie sich so Szenen entfalten in dieser Serie. Das macht unglaublich Spaß. Tony Shalhoub spielt da mit als Shalhoub, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der Mr. Monk.
Ja.
Der spielt hier den Vater von Mrs. Maisel. Das ist der Mr. Maisel. Ja. Und nicht unerwähnt lassen möchte ich natürlich auch erstmal die Hauptrolle, Rachel Brosnahan spielt Mrs. Maisel. Dafür wurde sie auch mit einem Emmy und 2 Golden Globes ausgezeichnet für ihre Rolle.
Recht.
Genau, jetzt mittlerweile ist sie Lois Lane im neuen DCU. Das ist so ihr Mainstream-Durchbruch dadurch wahrscheinlich.
Mhm.
Genau. Und wen ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Alex Borstein. Vor allem bekannt als Stimme von Lois Griffin aus Family Guy, hier als Mrs. Maisels gewiefte und sarkastische Managerin Susie. Die hat auch für die Rolle hat sie auch einen Emmy gewonnen. Und ganz fantastisch. Generell, der Cast ist super in der Serie. Schaut doch mal Marvelous Mrs. Maisel. Ich weiß, viele können halt mit der Hauptfigur nicht so viel anfangen, weil sie schon relativ unsympathisch ist am Anfang der Serie und auch im Verlauf der Serie. Aber es geht halt auch mehr um die Menschen um sie herum.
Ja, und auch wie das die Leute um sie herum beeinflusst, ne? Dass sie so einen Lebenswandel anstrebt und da auch mit einer gewissen Portion Egoismus reingeht, den du ja auch haben musst als Frau in so einer Situation, von der eigentlich erwartet wird, eher zu Hause zu bleiben. Das fand ich immer am faszinierendsten an der Serie, dass sie so eine schöne Gratwanderung macht und die Hauptfigur so ambivalent ist, also so lebensnah eigentlich. Und wie dann halt mal die anderen Leute damit klarkommen müssen und nicht halt die vermeintliche Hausfrau,
ja,
die da irgendwo reingesteckt wird.
Könnte auch Good Girl Revolt heißen, die Serie.
Good Wife Revolt.
Ja. So, und jetzt kommen wir zu Platz 4.
Schon wieder ein Grund, über The Walking Dead zu reden. Also stimmt. Egal, ich erfinde sie sonst auch die Gründe, aber hier gibt es tatsächlich einen.
Robert Kirkman. Ja.
Genau, es ist nämlich eine Serie von Robert Kirkman, dem Schöpfer von den The Walking Dead Comics. Und hier hat er auch die Comicvorlage gemacht und ist, glaube ich, aber gleichzeitig auch Showrunner von der Serie.
Ja, und ja. Auch der ganze Cast von The Walking Dead spricht ja auch.
Ja, die hat er alle reingeholt.
Alle bis auf Andrew Lincoln.
Ja, Mr. Rick Grimes. Es gibt bisher 4 Staffeln. Es ist eine Superhelden-Animationsserie, definitiv für Erwachsene, sehr, sehr blutig. Und es spielt, es ist eine Weile her, ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, werde definitiv irgendwann weitergucken. Max, korrigiere mich, falls ich jetzt was Falsches erzähle. Es ist eine Welt, in der gibt es einige SuperheldInnen, so über 100 habe ich gelesen auf jeden Fall. Die sind teilweise Aliens, teilweise sind die durch Genexperimente entstanden, die leben auf der Erde. Und im Zentrum von dem Ganzen steht jetzt ein Teenager, der die Kräfte seines Vaters erbt. Sein Vater ist zufällig, ich glaube Omni-Man heißt er, oder? Zufällig der mächtigste Held der Erde. Der Teenager wird gesprochen von Steven Yeun, den wir natürlich alle als unser aller Liebling Glenn aus The Walking Dead kennen. Und
dem wird auch öfter der Kopf zermatscht in der Serie.
Ja, durchaus. Zermatscht wird hier
auch
des Öfteren einiges.
In allen Serien.
J.K. Simmons spricht den Papa, oder?
Ja.
Genau, auch wirklich wahnsinnig, generell wahnsinnig tolles Casting. Und ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, Invincible ist die perfekte Serie, wenn einem The Boys zu satirisch ist, dann guckt man gerne Invincible. Das ist auch extrem blutig und setzt sich auch sehr spannend mit der Frage auseinander, wie so eine Welt, so ein bisschen so eine realistischere Welt mit Superhelden aussehen würde, wo man dann halt einfach gleich mal explodiert, wenn man zu nah am Kampf steht und so. Und
was ist, wenn mein Vater ein doch nicht der große Superheld ist, sondern ein Genocidal Alien, der die Welt unterjochen möchte?
Genocidal Maniac.
Genau, der die Erde eigentlich unterjochen sollte.
Ja, damit muss sich Steven Yeun dann auseinandersetzen. Und ich fand's, also ich war extrem überrascht, wie schnell mir diese Charaktere nahe ging von der Serie. Wie schnell ich da in dieser Welt drin war, die erstmal so ein bisschen aussieht wie jede beliebige Superheldenwelt, haben wir schon tausend verschiedenen Varianten gesehen.
Ja, und jeder zweite Held sieht aus wie irgendwie eine Hommage an irgendeinem anderen DC- oder Marvel-Helden. Ne?
Ja, aber kriegt da ganz schnell so seine eigene Identität raus und ich fand es unfassbar spannend und war dann auch wirklich dermaßen schockiert bei dem einen oder anderen blutigen Twist, den ich nicht nochmal sehen will.
Ja.
Das kann er, der Steven Yeun.
Also wenn ihr Blut in Animationsserien nicht mögt, dann ist die Serie nichts für euch. Also da ist, also teilweise, also es ist ja jetzt natürlich jetzt nicht so eine Haut-drauf-Serie, wo jede Folge einfach Leute abgeschlachtet werden. Mhm. Also es ist schon so eine sehr ernste Geschichte, sehr epische Geschichte, aber sie hat halt, was so die Darstellung von Gewalt da angeht, ist sie sehr schonungslos, um halt wirklich auch so einen emotionalen Punch dir zu in die Fresse zu hauen, ne?
Ja.
Wenn Vater und Sohn sich kloppen und dann das Blut spritzt. Und da sind echt teilweise Momente dabei, jetzt auch so in den letzten 2 Staffeln, wo ich dann auch immer echt mit heruntergefallener Kinnlade da sitze, weil mich das emotional so mitnimmt, dass man mitleidet mit den Figuren.
Werde ich auf jeden Fall noch weiter gucken. Freue ich mich schon drauf. Eine 8,0 bei Mui Pilot.
Und dann komme zu Platz 3. The Expanse.
Wow.
Eine 8,1.
Da ist sie, Max.
Da ist sie endlich. Lief von 2015 bis 2022. Vor 2 Jahren haben wir hier im Podcast ein großes Ranking oder auch in der Moviepilot-Redaktion ein großes Ranking der besten Science-Fiction-Serien seit 2000 gemacht. Und da landete The Expanse auf Platz 1.
Wo sonst?
Genau, dazu haben wir auch einen kleinen Podcast oder einen großen Podcast. Hört da gerne mal rein. Ursprünglich beim Sender Sci-Fi gestartet und nach 3 Staffeln abgesetzt, dann von Amazon gerettet und lief dort dann für 3 weitere Staffeln. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Expanse was? Um es mal ganz kurz herunterzubrechen, The Expanse ist eine Serienadaption der ersten 6 Bücher einer 9-teiligen Romanreihe von James S.A. Corey, a.k.a. Daniel Abraham und Ty Frank. Und sie handelt von den politischen und menschlichen Konflikten im Sonnensystem, in dem sich die Menschheit hunderte Jahre in der Zukunft ausgebreitet hat. Vor allem geht es um die Konflikte zwischen den Menschen auf der Erde, dem Mars-Militär und den Gürtlern aus dem Asteroidengürtel nahe Jupiter und Mars. Und mittendrin befindet sich dann die Crew des kleinen Raumschiffs Rocinante, die sich aus Menschen unterschiedlichster Herkünfte zusammensetzt und in große epische Verschwörungen hineingezogen wird. War das gut beschrieben?
Das war super beschrieben. Und ich habe auch, mir gingen gerade so viele epische Momente von The Expanse nochmal durch den Kopf, während du gerade geredet hast. Ich habe fast Gänsehaut bekommen und richtig Lust bekommen, die Serie nochmal zu gucken.
Ja.
Ich habe die nur ein einziges Mal geguckt tatsächlich, dann immer Staffel für Staffel, als es rauskam.
Und du bist der Grund, warum ich sie gesehen habe. Ich weiß noch, jahrelang habe ich der so gar keine Beachtung geschenkt.
Oh.
Mein Freund hat sie geschaut, ich aber nicht. Und du hast dann hier im Podcast mit Esther, war das, glaube ich? Ja?
Wahrscheinlich, ja, ja. Esther mochte sie auch sehr.
Ja, auf jeden Fall gab es hier einen Podcast zu The Expanse zu Staffel 4 damals, wo es um grüne Schnecken, blaue
mit
Schnecken.
Ines damals,
ja,
auch.
Genau.
Da haben wir nämlich auch drüber geredet, ist das das Game of Thrones im Weltraum?
Ja.
Damit wurde sie ja ganz viel verglichen damals, weil es sehr viel um diese Ränke, politischen Ränke
Nein, Game of
ging.
Thrones ist The Expanse im Fantasy-Universum.
Und man sollte es auch gar nicht zu sehr miteinander vergleichen tatsächlich.
Und dadurch bin ich auf die Serie dann auch aufmerksam geworden und habe reingeschaut und war gehuckt. Und es gibt halt so viel, über was man sprechen könnte, aber um es so herunterzubrechen, was für mich The Expanse ausmacht, ist einerseits das Worldbuilding, was manchmal auch so beiläufig passiert, in irgendeinem Fernsehbeitrag im Hintergrund oder durch das, was zu sehen ist, erfährst du viel mehr über die Welt und wie sie funktioniert und halt diese über sich Jahre hinweg aufbauende Geschichte, wo immer das Vorangegangene immer darauf aufgebaut wird. Also sie wird halt immer komplexer. Du musst dir eigentlich alles merken, was die Staffeln davor passiert ist und Entscheidungen noch Staffeln später Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist fantastisch.
Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Man als Sci-Fi-Fan muss man die Serie gesehen haben und sie ist auch allen anderen Leuten ans Herz gelegt. Was ich so daran mochte, ist, dass sie ja wirklich als so ein, fast schon so ein bisschen so ein palpiger Underdog gestartet ist auf dem Sender Sci-Fi, der ja nun mal wirklich nicht so mega viel Budget hat für eine Giganto-Sci-Fi-Serie wie The Expanse.
Und dann noch mit so einer als Krimiserie, so Sci-Fi-Krimi
ja,
gestartet.
Ja, Thomas Jane mit diesem Hut, ja. Allein der vermittelte ja irgendwie schon so B-Movie-Charme ja. Eigentlich. Und dann hattest du auch einen Cast, wo du wirklich nicht viele Leute kanntest. Und dann baute sich das halt auf und war dann halt über Jahre hinweg so ein Geheimtipp, bis es dann bei Amazon ein bisschen populärer wurde. Also wirklich, bevor wir da jetzt aber 1000 Stunden drüber reden.
Sag doch mal, was auf Platz 2 ist. guckt Expanse und Andrea sagt uns, was auf Platz 2 ist.
Ja. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, das zu sagen, aber auf Platz 2 ist eine Serie, die verdient es, über die Expanse zu stehen. Wir gehen in ein komplett anderes Genre. Wir gehen zur schwarzen Komödie.
Ich dachte, das Genre heißt Phoebe Waller-Bridge. Es ist ein eigenes Genre.
Wir gehen ins Genre Phoebe Waller-Bridge, die Göttin, die Schöpferin von Fleabag. Und Fleabag ist wirklich eine so besondere Serie, das vermag ich gar nicht in Worte zu fassen, Max, hat eine 8,1 bei MoviePilot, das spiegelt schon bei fast 1500 Bewertungen, das spiegelt schon sehr schön wider, wie wundervoll diese zwei Staffeln lange Koproduktion von BBC und Amazon ist. Und ja, worum geht's eigentlich? Es geht um eine Person, die wird Fleabag genannt, versucht den Suizid ihrer besten Freundin zu bewältigen. Was ja per se schon mal eine super traurige Ausgangslage ist für diese unglaublich derbe Komödie, auch auf Dramedy. Ich habe auch viel geweint beim Gucken von Fleabag. Und ja, wie will sie das bewältigen? Sie führt das, ich glaube, es war das gemeinsame Café weiter und mit viel Sex und mit viel absurdem Humor und mit ihrer schrecklichen Familie kämpft sie sich da so durch ihren sehr, sehr schrägen, traurigen und witzigen Alltag. Und das Besondere dran ist, dass erstens mal Phoebe Waller-Bridge spielt Fleabag, also spielt die Hauptperson, und sie durchbricht die vierte Wand und haut da teilweise Dinge raus, die sie quasi direkt mit uns teilt. Ja, das kann ich gar nicht zitieren, weil sonst das ist FSK 18 auf jeden Fall. Und es ist so eine Mischung aus wirklich so herzzerreißendem Schmerz und hysterischer Comedy, würde ich sagen. Und Olivia Colman sei auch hervorgehoben als unfassbar schreckliche, was ist sie, Stiefmutter? Oder die echte Mutter?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, sie ist die Freundin, sie ist die Freundin des Vaters.
Ich erinnere mich nur an Andrew Scott.
Und Andrew Scott als Hot Priest, wie könnte ich ihn vergessen? Oh mein Gott.
Er, also Phoebe Waller-Bridge hat ja wohl jetzt den Begriff Hot Priest gecoint durch diese Serie.
Absolut. Es gibt auch so wirklich so Standout-Episoden, zum Beispiel von einem Familienessen, wo das einfach komplett eskaliert. So viel Triggerwarnungen kann man eigentlich gar nicht aussprechen, als man bräuchte teilweise für die Serie. Und geht auf jeden Fall mitten ins Herz und ist eins der witzigsten Dinge, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, Phoebe Waller-Bridge.
Verdienter Platz 2.
Verdienter Platz 2 mit Fleabag. So, und Max.
Trommelwirbel.
Was steht denn jetzt auf Platz 1 der besten Amazon-Serien überhaupt?
Nach der Wertung der Moviepilot-Community. Ja, was ist es? Ist es Reacher? Ist es Jack Ryan? Ist es Herr der Ringe?
Ist es The Wilds?
Ist es The Terminalist? Nein, ist es nicht. Es ist The Boys, natürlich. Was könnte es auch anderes sein? Mit einer 8,2. Krass. Genau. Und über 3.500 Bewertungen. Lief bis 2026. Gerade frisch beendet mit einem, sagen wir mal, durchwachsenem, kontroversen Finale. Genau, es ist Eric Kripkes schamlos, brutale Superhelden-Serie The Boys. Ich glaube, viel müssen wir dazu nicht sagen, worum es geht. Es ist eine der bekanntesten Amazon-Serien, einer der größten Hits des Streaming-Diensts. Genau, am 20. Mai ist sie gerade zu Ende gegangen. Dazu haben wir auch ausführlich in einem Podcast hier im Streamgestöber in einer Folge gesprochen. Ich bin aber schon sehr gespannt, wohin sich diese Marke The Boys für Amazon in Zukunft noch entwickeln wird nach dem Ende der Hauptserie. Zwei Spin-offs gab es schon. The Boys Presents Diabolical, diese Zeichentrickserie, und Gen V, zu Unrecht nach 2 Staffeln abgesetzt. Und kommendes Jahr startet die Prequel-Serie Ward Rising über Jensen Ackles Soldier Boy. Da freust du dich drauf, ne? Eine Eric Kripke-Serie mit Jensen Ackles in der Hauptrolle, ne?
Das ist doch was, da könnte ich glatt 15 Staffeln von schauen.
Und Aya Cash als Nazi. Da freue ich mich schon drauf.
Wer liebt sie nicht?
Du hast nicht komplett gesehen, The Boys, ne?
Nee, ich habe die ersten 2 Staffeln geschaut und bin Fan. Ich mag die Serie sehr gerne. Ich bin aber bei dem Beginn von Staffel 3, als der eine Typ
als Jensen Ackles
im Darm von dem anderen Typen größer wird und der dadurch explodiert.
Das war nicht der Darm.
Da bin ich, das
war was anderes.
Der Enddarm, oder?
Nee.
Nein, ich will, oder? Reden wir gar nicht weiter drüber.
War es nicht vorne? Oder war das in Gen V? Ich glaube, in beiden Serien ist sowas passiert. Das war doch die Harnröhre, in der er war. Da hat er rumgeschrubbt und dann wurde aus Versehen, musste er niesen und ist groß geworden.
Genau das ist der Grund, warum ich nicht weitergeguckt habe. Es war mir auf eine Art zu derb, das habe ich nicht gebraucht. Ich mag aber die Serie an sich so gerne, dass ich, wenn ich irgendwann mal in einer, ich liebe dieses Wort, resilienteren Stimmung bin, dem gegenüber, dem Wahnsinn gegenüber, dann werde ich definitiv weitergucken. Allein schon wegen Anthony Starr als Homelander, der einfach so eine wahnsinnige Jahrhundert-Performance abliefert, als dieser egomanische, narzisstische, genocidal Superheld.
Superheld, ja.
Allein deswegen muss man es eigentlich schon gesehen haben. Die satirische Komponente, die funktioniert schon sehr gut in der Serie. Ich habe aber auch gehört, dass das ein bisschen schwächelt dann eben gegen Ende hin.
Ja. Meine Lieblingsstaffel war die 2. Staffel auch. Mhm. Die mit Aya Cash.
Ja, sie war fantastisch.
Und die 3. war auch ziemlich geil, die mit Jensen Ackles. Mhm. Deswegen Best of Both Worlds, Ward Rising.
Spielt Ward Rising dann?
In den 50ern.
In den 50ern, okay.
Genau. Die Anfänge von Soldier Boy. So die ersten 5 großen Superhelden, die es dann gab.
Prequel, das finde ich gut, das werde ich gucken.
Wird bestimmt richtig gut. Aya Cash mit deutschem Dialekt.
Hammer.
Genau, das ist The Boys auf Platz 1. Das war auch schon unsere Top 20. Andrea, Sind wir zufrieden? Was hat uns gefehlt?
Also, es gibt keine Serie auf dieser Liste, wo ich sagen würde, die ist blöd, die muss raus. Ja. Dem ist nicht so, Max.
Ich bin überrascht, dass viele ältere auch Amazon-Serien dabei waren.
Es ist wirklich eine sehr schöne Mischung geworden hier, die Top 20 von euch. Mir fehlen aber so ein paar Sachen.
Zu wenig Dad-Cinema.
Nee, das gar nicht. Aber einmal hervorheben möchte ich, dass Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, wo viele jetzt vielleicht denken, wo war das denn? Ich glaube, es ist ungefähr auf Platz 40 oder so.
Gefühlt. Also sie hat nur eine 6,8.
Ihr liebt es nicht so sehr wie viele andere Sachen. Sagen wir mal so. Ich fand die zweite Staffel phänomenal gut und hätte ihr tatsächlich auch so einen Platz 19 oder 18 vergönnt gehabt hier in dieser Liste. Was mir besonders fehlt, ist Tales from the Loop.
Mhm.
Das ist eine meiner liebsten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Das ist so eine Anthologie-Sci-Fi-Serie, dass jede Folge um was anderes geht. Gleichzeitig hängt das aber alles zusammen.
Der Loop?
Der Loop nämlich. Guckt da wirklich rein, wenn ihr Sci-Fi-Fans seid. Genauso Philip K. Dick's Electric Dreams. Ähnlicher Vibe wie Tales from the Loop. So eine tolle Sci-Fi-Anthologie-Serie. Also, was ist los? Max, was hast du denn noch? Außer The Mighty Nine, über die wir vorher schon geredet haben, was hast
du noch? Genau, ich habe nochmal geguckt. The Mighty Nine hat halt noch zu wenig Bewertung, weil wir uns diese Grenze gesetzt hätten. Sonst wäre sie auf Platz 2 gewesen, tatsächlich.
Wow, auch zu Recht.
Herr der Ringe auch, bin ich großer Fan. Spider-Noir bin ich überrascht, wie schlecht die Serie bewertet ist bei Moviepilot. Nur eine 6,9.
Wo sie eigentlich international sehr gut ankommt.
Ja. Kann ich auch nicht verstehen. Carnival Row hätte ich gerne noch gesehen.
Die ist aber verpasst,
die ist auf Platz 21, wäre sie gewesen. Ja. Oder auch Mozart in the Jungle, die habe ich auch unglaublich gerne gesehen damals.
Habe ich nie geguckt. Ist das mit Schwarzman?
Gael García Bernal.
Ja, stimmt.
Heißt er so? Ich glaube, so ähnlich heißt er so.
Gael García Bernal, ja, heißt er tatsächlich.
Genau.
Okay.
Fand ich super. Sowas wie Jury Duty, Good Omens fehlt noch. Mr. and Mrs. Smith ist auch, ich glaube...
Ich weiß nicht.
Kam bei uns allen besser an als bei Menschen da draußen.
Mr. und Mrs. Smith fand ich so dermaßen genial. Und ich dachte wirklich, das wird so ein Geheimtipp werden. Aber dann kamen richtig schlechte Bewertungen von links und rechts und ich verstehe gar nicht, warum.
Ich weiß es nicht. Ich freue mich aber auf die zweite Staffel.
Kommt die denn?
Ja, die wird gerade gedreht.
Ich dachte, es wurde abgesetzt.
Nee.
Max, du rettest meinen Tag.
Es wurde wieder endabgesetzt.
Ja.
Das war dann mal zeitweise so ein bisschen unsicher, ob die überhaupt noch kommt, weil es dann der Dreh nicht, kommt.
Ich weine gleich.
Upload, auch eine geile Serie, Sci-Fi-Comedy. Mhm. Wäre auch bei mir in der Top 20 wahrscheinlich
eine gewesen. Der wenigen richtig guten Comedy-Sci-Fi-Serien, die es überhaupt gibt. So.
Mhm.
Ich finde ja Staffel 1 von Reacher ist eine der besten Thriller-Agenten-Staffeln, die überhaupt jemals gedreht wurden. Finde ich so gut. Ist aber okay, wenn es jetzt nicht in der Top 20 ist. Und mir fehlt The Wilds.
The
Wilds war so eine tolle, das war so eine Mischung aus, das war wie Lost. Das sind ein paar Schülerinnen auf einer Insel abgestürzt mit dem Flugzeug. Und dann waren da ganz viele Mysterien und alles war ganz komisch. Und das war alles kein Zufall, dass sie abgestürzt sind. Und dann ging es aber nach Staffel 2 nicht weiter, obwohl die Serie immer und immer besser und spannender wurde. Wirklich schade. Und auch hier nicht dabei. Tja.
Aber generell kann man sagen, dass so Live-Action-Fantasy nicht so gut ankommt bei der Movie-Pilot-Community. Zumindest von Amazon. Rat der Zeit ist nicht dabei, Herr der Ringe ist nicht dabei, Good Omens nicht dabei. Carnival Row war das andere, genau.
Ja.
Keine dieser Fantasy-Serien. Nur Legend of Vox Machina.
Das stimmt, das finde ich tatsächlich auch interessant. Ich habe... Fantasy ist ein ziemlich unforgiving als Genre, weil du da richtig stark sein musst, auch mit Effekten und jeder misst dich immer an Herr der Ringe und ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Aber selbst Herr der Ringe nicht, ne? Jeder misst sich an Herr der Ringe, aber Herr der Ringe selbst schafft es auch nicht. Tja.
So ist es. Alles in allem würde ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, es ist wirklich ein schöner Genre-Mix und mit Fleabag auf der 2 und Expanse auf der 3 bin ich sowieso mit allem fein.
Ich auch. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Amazon-Podcasts angekommen. Ich hoffe, unter diesen ganzen vorgestellten Titeln war der ein oder andere dabei, den ihr noch nicht kanntet, wie wir zum Beispiel. Einige bei uns waren dabei. Oder im besten Fall habt ihr jetzt auch ein paar neue Titel für eure Merkliste. Danke, Andrea, dass du mit mir gemeinsam diese Top 20 navigiert hast.
Gerne.
Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.